ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Catherine Klüver-Eschbruch.
Dankeschön, danke für die Einladung nach Stuttgart.
Wie schön, dass Sie wieder da sind. Ja. Freut mich wirklich persönlich auch sehr, weil Sie sind inzwischen schwer zu kriegen. Das muss man wirklich sagen. So gefragt, wie Sie sind. Und das Ganze hat ja natürlich den Anlass, dass das, was wir besprechen, einfach so wahnsinnig relevant geworden ist. Sie sind Politikwissenschaftlerin, Expertin für US-Politik, internationale Beziehungen. Vor 2 Jahren saßen wir hier, Sie und ich, vor den US-Vorwahlen der Republikaner und sprachen über einen möglichen nächsten Präsidenten, Donald Trump. Ist 2 Jahre her. Project 2025 und so weiter. Jetzt haben wir seit einem Jahr ihn in seiner zweiten Amtszeit bekommen. Hätten Sie gedacht, dass es so kommt, wie es jetzt gekommen ist?
Also ich habe sehr wohl und in den 2 Jahren vorher im Übrigen oder 1,5 Jahren vorher schon immer gesagt, die Strategie ist sehr viel aufgeräumter, sie ist sehr viel deutlicher. Sie wird auch tatsächlich ganz, ganz offen in die Welt getragen, was die große Absicht ist, das System zu verändern. Und tatsächlich haben sich alle auf die Politik konzentriert, also auf das Politische, ne? Die Willkür, mit der Donald Trump bestimmte Dinge entscheidet und weniger darauf, wie das sein könnte, ob das sein könnte, dass eine Demokratie von innen umgebaut wird. Und da sind wir aber jetzt mit einer unglaublichen Beschleunigung. Politische Entscheidungen hat er auch getroffen, die eben auch erratisch waren. Das sehen wir ja jeden Tag, von den Zollentscheidungen bis hin zur Binnenwirtschaft.
Aber gerade heute wieder Kanada, drohend 50% Zölle.
Der Umbau des Systems, wie akribisch das vorbereitet war und wie schnell vor allem, und ich glaube, die Beschleunigung ist das Wichtige, das ist das, was wir vielleicht in Summe mit dieser Geschwindigkeit nicht hätten sehen können. Aber dass das der Plan war, das war schon vorher klar.
Ja, genau. Und darüber werden wir sprechen. Auch darüber, wie überrascht wir dann doch hier in Europa sind, was mich wiederum überrascht. Jetzt müssen wir aber doch mal kurz aktuell sprechen, bevor wir dann gleich die großen Bogen spannen. Sie haben sich nämlich genötigt gesehen, muss man wahrscheinlich sagen, ein Buch dazu zu schreiben, wo Sie mal wirklich alle diese Strömungen und Tendenzen zusammenfassen. Und ich sage es deshalb so explizit, weil Sie noch nie ein Buch geschrieben haben vorher. Mhm. Weil Sie ja eigentlich andere Sachen machen. Mhm. Nämlich diese transatlantischen Beziehungen einordnen, forschen, in den USA sein und, was man so macht, oder?
Ja, also ich fand, die Systemik wurde immer offensichtlicher und deutlicher. Und weil ich diese Vita habe, die Sie beschrieben haben, diese deutsch-amerikanische, mein Vater ist 1942 in Hamburg geboren, ist Historiker geworden, Lehrer. Die Idee, dass der Auftrag des Nie-Wieders auf meine Generation zu übertragen ist und dass das dann überall gilt, also dass man immer hinschauen muss, wenn auf einer systemischen Basis Dinge verändert werden, die an die Substanz des Rechtsstaats, die an die Substanz der Demokratie gehen, die an die Substanz der Wertigkeit des Einzelnen und der Menschenwürde rühren. Das ist was mich mein ganzes Leben begleitet hat. Und ich war tatsächlich, dass bestimmte Strömungen sich in meinem anderen Heimatland auf einmal so verdeutlichen würden, das wollte ich irgendwie nicht auf mir sitzen lassen. Und ich wollte das einmal aufzeigen, weil so viel von dieser strategischen Arbeit sich eben auch sehr stark auf Europa erstreckt. Und deswegen, ja, war meine Idee, dass wir mal aufwachen sollen.
Okay, dann sprechen wir vielleicht gleich aktuell, weil jetzt die Zeit dann auch ein bisschen rennt. Aber dann schauen wir noch mal auf die Linien, die Sie da gezeichnet haben. Mhm. Die eine ist, glaube ich, Folge dem Geld.
Ja, immer.
Das ist etwas, also die Zusammenhänge praktisch hinter den Kulissen, ja, die mit den großen Tech-Oligarchen zum Beispiel zusammenhängen. Dann die Aushöhlung der Verfassung. Was ist noch eine Linie, die Sie dann gesehen haben und auch aufgezeichnet haben?
Ich glaube, wir haben uns immer wieder gefragt, in Europa besonders, wie kann man angesichts dessen, was Donald Trump in seiner ersten Amtszeit getan hat, wie schwer es war für die beiden Regierungen zurückzurudern, wie kann jemand wiedergewählt werden? Und zwar dieses Mal mit der vollen Zustimmung des Popular Votes, was ja eben auch die Widerstandsbewegung am Anfang etwas eingehegt hat, weil dann auf einmal Nachbarn auf Nachbarn guckten und dachten, oh, jetzt haben die Nachbarn das offensichtlich doch gewählt, denn jetzt ist er da und hat die Bestärkung der Bevölkerung. Mhm. Und ich glaube, das, was wir nicht gesehen haben, ist, dass Donald Trump in der ersten Amtszeit das geschafft hat, was andere republikanische Präsidenten über 30 Jahre nicht geschafft haben. 3 große Ziele. Oberstes Gerichtshof, auf Ewigkeit konservativ besetzt. Abtreibung, gekippt, also das Individualrecht der Frau, und der Angang der amerikanischen Schule. Warum ist das so wichtig? Wo lernen wir Demokratie? Wo lernen wir den Umgang mit dem anderen? Wo lernen wir Pluralismus? Das lernen wir in der Schule. Und wenn Sie die auseinandernehmen, dann können Sie Jugendbewegungen aufbauen, die ganz ideologisch anders funktionieren.
Ja, jetzt müssen wir mal kurz aktuell sprechen, bevor wir den größeren Bogen spannen. 2 Tote gab es zuletzt bei den Abschieberazzien der US-Einwanderungsbehörde ICE. wissen wir alle, haben wir alle drüber gesprochen, verfolgen wir praktisch minutiös, weil es auch wahnsinnig jetzt an Fahrt aufgenommen hat nach dem Tod des 37-jährigen Alex Pretty. Da gibt es jetzt die Auswertung des Videos und man guckt sich das an als Mensch und sagt, sieht eigentlich relativ eindeutig aus. Trotzdem gibt es eine andere Darstellung der US-Regierung. Also wie kann das so weit kommen, dass immer noch in solchen Situationen, wo es einfach so klar ist wie jetzt, trotzdem noch ein Narrativ aufrechterhalten werden kann und es funktioniert irgendwie. Also
weil das gut vorbereitet worden ist. Also die Tatsache, dass wir jetzt so dystopische Äußerungen aus verschiedenen Figuren der Regierung sehen, hat einerseits damit zu tun, dass dieser Loyalistenpulk um Trump herum, also diese Linie bis ans Ende vertreten muss. Aber das zeugt natürlich auch davon, dass tatsächlich diese Gruppe wahnsinnig schnell an Legitimität verliert und im Übrigen nicht nur in der offensichtlichen Opposition auf den Straßen Minnesotas, wo es die Menschen direkt angeht. Aber eben interessanterweise, und deswegen wird jetzt immer so davon gesprochen, ist das jetzt das Zünglein an der Waage, auch in der eigenen Partei. Und es ist die eigene Partei, die tatsächlich über dieses Jahr, aber vorher schon, also von der Exekutive nicht nur politisch drangsaliert worden ist, sondern auch persönlich. Gestern wieder ein großer Report des scheidenden Capitol Police Chefs, der gesagt hat, er hat 10.000 Fälle von Gewalt gegen Abgeordnete des Senats und Kongresses verfolgt über die letzten paar Jahre seiner Amtszeit. Mhm. Also die Tatsache, dass dort wirklich mit ganz anderen Bandagen versucht wird, die Loyalität auch in Senat und Kongress zusammenzuhalten und umgekehrt, dass jetzt Republikaner ausscheren, zeugt davon, dass dieses Narrativ eben komplett Legitimität verliert.
Ja, es gibt dann doch Druck. Also die Proteste auf den Straßen schwillen an. Die Kulturszene erhebt sich jetzt doch. Es gibt offene Aufrufe jetzt auch zum Widerstand. Die Heimatschutzministerin Kristi Noem, man sagt, sie stünde unter Druck und Trump sei vielleicht nicht mehr ganz so überzeugt von ihr. Was glauben Sie denn, wie viel Fahrt das jetzt wirklich aufnimmt? Schreiben wir uns das schön und denken uns das schön oder ist da wirklich was im Gange?
Also zwei Dinge muss man sehen. Die Art und Weise, wie der Widerstand in den USA organisiert ist, gerade in verschiedenen Phasen, in Unterstützungsgruppen, in den Gruppen, die auf der Straße stehen, wie Alex Pretty. Das ist vom Widerstand auch alles vorbereitet. Gibt es schöne Stücke, die illustrieren, wie gerade dieser moderne Widerstand organisiert wird. Und das finde ich zutiefst amerikanisch, das macht mich hoffnungsfroh. Hm. Aber ändert das tatsächlich was an der Grundsituation, wenn wir schon gesehen haben, wie die Macht in die Exekutive verlagert worden ist, wenn ein Tom Homan nach Minnesota geschickt wird, der quasi der Grenzzar nennt, wird es immer genannt, also der oberste Grenzschutzbeamte, wenn man so möchte, der aber der Vorvater ist der Familientrennungspolitik aus der ersten Amtszeit, der auch dann wieder verharmlosende Dinge sagt. Also es wird sehr deutlich in den Aussagen der letzten paar Tage, dass die Regierung eigentlich an der Linie, die sie hier fahren, überhaupt nichts verändern wollen. Zum Teil auch, weil es natürlich einerseits was mit dieser Abschiebepolitik zu tun hat, die ein großes Steckenpferd ist, aber die tatsächlich immer mehr an Popularität verliert. Also das, was er als Einwanderungspolitik bezeichnet. Aber es geht eben auch um andere Dinge. Es geht, und das haben wir ja aus dem Brief der obersten Staatsanwältin der USA gelernt, an den Gouverneur von Minnesota letztes Wochenende, es geht auch darum, eine Wahl zu beeinflussen. Eine Wahl, die im November stattfindet und für die moralische Legitimierung dieser Regierung, auch wenn sie den Kongress quasi schon entkernt hat, absolut essentiell ist. Und da sind wir dann schon wieder bei Bildern und Strukturen, die wir aus autokratischen Systemen kennen. Denn auch ein Wladimir Putin mag eine Wahl, die für Wladimir Putin ausgeht.
Ja, aber es sind die Midterms, von denen Sie sprechen, wo ein Präsident in seiner zweiten Amtszeit verliert er die Mehrheit im Kongress und im Repräsentantenhaus, dann tatsächlich zum Lame Duck würde. Und das möchte Trump verhindern.
Genau, also die Lame Duck ist ja theoretisch schon, wenn er sich an die Verfassungsbefugnisse hält, nämlich eigentlich ist es jetzt in 3 Jahren zu Ende mit seiner Präsidentschaft. Aber er möchte verschiedene Dinge. Also im Normalen, wenn es alles noch normal funktionieren würde, würde ein Kippen, besonders im Repräsentantenhaus, dafür sorgen, dass das Weiße Haus die Exekutive kontrolliert würde von der Opposition. Das möchte er partout verhindern von dem, was noch da ist. Weil tatsächlich hat diese Regierung das letzte Jahr gebraucht, die grundsätzlichen Rechte von Kongress und Senat rüberzuziehen ins Weiße Haus mit der Begründung, sie lägen sich neu den zweiten Punkt der Verfassung aus, in dem die Rechte des Präsidenten beschrieben werden. Da steht eben dieses Wort übertragen drin, vested. Und das legt sich diese Regierung so aus, als dass sie das absolut meint. Stephen Miller, der Vizestabschef, der hat das auch in einem Interview gesagt, die Macht des Präsidenten sei absolut. Nein, das hat nichts mit der Verfassungsgrundlage der USA zu tun. Die Verfassung geht los mit We the People und nicht We the President.
Wir waren schon dabei zu sprechen, wie im letzten Jahr jetzt auch in Turbogeschwindigkeit, ja, könnte man sagen, die Institutionen in den USA umgeschmissen werden. Vielleicht können Sie uns das nochmal ein bisschen genauer zusammenfassen, worauf es da ankommt. Also ist Donald Trump und man muss ja sagen, sein Umfeld, das schafft ja nicht einer alleine, da brauchst du ein ganzes Netzwerk, dabei die älteste Demokratie der Welt praktisch auszuhöhlen?
Ja. Also die Kurzantwort ist ganz klares Ja, weil es vor allen Dingen mit deutlicher Ansage kommt. Also ich beschreibe im Buch, ja, symbolhaft, aber das sind eben auch die Köpfe dieser Bewegung. Und tatsächlich, Trump versteht diese ganzen strategischen Verquickungen gar nicht so gut und es ist ihm auch egal. Trump möchte vor allen Dingen natürlich machtvoll sein, machtvoll wirken. Und die Adjutanten, die ihm das zusammenbauen, sind vor allen Dingen zwei Personen, die ich im Buch relativ ausführlich beschreibe. Stephen Miller, den Vize-Chef-Stabschef, haben wir schon angesprochen. Aber hauptsächlich für diesen Umbau verantwortlich ist ein relativ ruhig wirkender Mann namens Russell Vought, der aber von vornherein gesagt hat, also der verantwortet jetzt die Schaltstelle der Bürokratie um das Weiße Haus herum. Und der ist schon lange mit diesem Ansinnen unterwegs, auch sehr ideologisch motiviert, das Land umzubauen. Und der sagte damals, ich möchte nicht, dass Recht, Gesetz oder Moral diesen Präsidenten an Tag 1 einhegen. Mhm. Er ist der Kernautor der vielen Exekutiv- der Präsidentschaftsdekrete, die am ersten Tag, wir erinnern uns, wie der Präsident in dieser wahnsinnigen Auditorium saß und die alle unterschrieb.
Er ist davon
der Architekt, genau. Er hat zum Beispiel dem Kongress über einen Prozess, der eigentlich 74 schon abgeschafft wurde, dem sogenannten Impoundment-Prozess, haben sie den Kongress gezwungen, Gelder, die schon allokiert waren, wieder wegzunehmen. Das ist das Kerngeschäft eines Parlaments, also Haushalt. Das ist die Art und Weise, wie sie die Exekutivmacht einhegen. Jetzt nimmt der Präsident einem System quasi Gelder weg. Und zwar wofür? Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für die Medien, die für ganz große Teile, und wir vergessen manchmal, wie groß die USA sind, tatsächlich überlebenswichtig sind in Alaska, zur Winterstunde. Da ist nur noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk da. Und wenn das abgebaut wird, dann wirken sie zeitgleich da auf die vierte Macht im Staat, nämlich die freie und gleich und gut wirkende Presse ein. Also wie diese Zusammenhänge zusammengezogen worden sind, dem Kongress ist eben das Haushaltsrecht in ganz großen Teilen der Praxis abgesprochen worden. Das Kriegsrecht sowieso, wenn sie im Iran Atomanlagen bombardieren, wenn sie die Houthis bombardieren, wenn sie in Venezuela einen Streik durchführen, den dann der Kongress qua kritisiert, aber der dann nicht mehr einschreiten kann, dann sind hier schon ganz große Dinge in Bewegung. Und wenn Entscheidungen, auch wenn sie nicht rechtens sind im Übrigen, nur noch über Präsidentschaftsgewalt gemacht werden, die dann eingeklagt werden, aber das dann keiner mehr mitbekommt, dann verändern sie das gesamte Verständnis davon, wie eigentlich Macht in den USA funktioniert.
Also wer die Strategen dahinter sind, das ist ja immer, sind jetzt gerade Namen gefallen, Vought, diesen Namen habe ich noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Man redet immer viel von J.D. Vance natürlich. Da gibt es ja auch wieder Zusammenhänge. In die Tech-Industrie kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ich frage mich aber nur, wie ist sowas möglich? Also warum lassen sich Parlamente wissentlich oder nicht wissentlich so aushöhlen? Mhm. Warum gibt es da niemanden, der sagt Stopp?
Zwei Dinge. Erstens mal geht es, wir feiern vielleicht auch kollektiv noch irgendwo im Ansatz eben im Juli den Beginn der Verfassungsgeschichte der USA, 250 Jahre. Aber auch damals schon war dieses Ringen um damals die Unabhängigkeitserklärung, 11 Jahre später die Verfassung, unglaublich schwierig. Also ich beschreibe im Buch, wie Ben Franklin, der Verfassungsvater in Philadelphia, auf die Straße trat und gefragt wurde, na, was haben wir denn jetzt für ein System? Und dann sagte er, eine Republik, wenn ihr sie euch erhalten könnt. Also dass das, was sie geschaffen haben damals als Kompromiss, als Korsett für eine Demokratie, das war in der Struktur eigentlich super schwach. Thomas Jefferson, der andere Verfassungsvater, sagte auch, also Freiheit bezahlen sie nur mit ewiger Wachsamkeit. Also das heißt, man müsste ständig an seiner eigenen Demokratie arbeiten. Mhm. Und wenn ein System so amorph gefasst ist. Ich zitiere ja auch einen Staatsphilosophen, der 1787 schon schrieb, der sagte, da müsste nur ein Mann kommen, der ambitioniert und böswillig genug ist, der könnte hier sein Land ruinieren, auf der Basis von Recht und Gesetz. Ja. Und dass das möglich ist, weil ein System ganz viel auf Normen, also auf Verhaltensregeln, eine Art und Weise des Umgangs mit der Demokratie beruhte, weil das systematisch kaputt gemacht worden ist.
Zum Beispiel,
ist,
dass man seit den Kennedys seine Familie nicht mehr in seinem direkten Machtumfeld platziert.
Aber auch zum Beispiel, dass sie seit Nixon nicht mehr ein Justizministerium instrumentalisieren für ihre politischen Zwecke. All diese Dinge wurden Norm, aber sie wurden nicht Gesetz. Und weil sie insgesamt nicht zu Gesetzen geworden sind oder Dingen, die quasi als Korsett funktionieren, waren sie auch einfach auszuhebeln, wenn man ein solches Ansinnen hat. Und das sehen wir jetzt in Summe, wie sich das System neu zusammenstricken soll. Und das passiert zum Teil ohne wirkliche Erkenntnis der amerikanischen Wähler. Da sind wir eben auch bei dem Einfluss der Technologie. Also der Umbau im Herzen der Demokratie, dass sie Dinge aberkennen, zum Beispiel die unabhängigen Gremien, bei der Medienaufsicht, bei der Notenbank, bei allen Dingen, die wirkliche Schaltstellen der Macht sind für das Leben von Amerikanern, aber auch international, da regiert inzwischen das Weiße Haus und nicht mehr die Kapazität der unabhängigen Kontrolle. Warum lässt eine Partei das mit sich machen? Das ist ja wirklich die Frage. Wie ist sie unterwandert worden? Das ist in der Tat quasi das...
Die Republikanische Partei.
Das ist das Glanzstück von Steve Bannon, der nicht Ruhe gegeben hat, als er die Republikanische Partei in der Fläche nicht unterwandern konnte, der sich dann an Müttergruppen gewandt hat, der sich dann an Schulen gewandt hat, also die wirklich wichtigen Schoolboards, die entscheiden, was in amerikanischen Schulen gelehrt wird. Und überall, wo es Strukturen gab, die man unterwandern konnte, die für den gesellschaftlichen Rückhalt dieser Bewegung sorgen, das ist er angegangen in der Verlängerung und hat eine große Bewegung gebaut im Land, um das zu tun. Und wenn man das so vorbereitet, mit dieser Akribie und dieser Böswilligkeit, kann man nicht anders beschreiben, dann ist es auch schwer zurückzudrehen. Und umgekehrt, wenn sie die Ziele, und das haben wir eben besprochen, die langjährigen Ziele, die die Republikanische Partei hat über 30 und 40 Jahre genährt, die hat Trump in der ersten Amtszeit verwirklichen können. Und wenn sie diesen Gewinner Trump mit dieser Agenda verbinden, dann bekommen sie diese Sorte Aushöhlung.
Der Umbau der Demokratie in den USA schreitet voran. Das sagt Politologin Catherine Klüver-Ashbrook und ist heute bei uns in SWR1. Leute, wann der Kipppunkt erreicht ist, wann es auch kein Zurück mehr gibt, darüber sprechen wir vielleicht abschließend in der Sendung. Jetzt aber mal die Frage, Sie haben es ja gerade sehr eindrücklich beschrieben, wie da auf allen Ebenen auch Menschen dahinter sind, die das mit sehr viel Vehemenz auch vorantreiben, diese Agenda. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer hat was davon? Also qui bono? Das ist immer die Frage, die dahinter steht. Haben Sie darauf eine Antwort finden können, jetzt auch in Ihren Recherchen für Ihr Buch?
Ja, ich glaube, unterschiedliche Leute haben auf unterschiedlichen Ebenen was davon. Es gibt die Großideologen, das sind so die Steve Millers und Russell Vouts, aber auch viele Geldgeber im Übrigen der Heritage Foundation. Also ich beschreibe im Buch einen großen Geldgeber der Heritage Foundation und nochmal, wie das Geld innerhalb der Heritage Foundation für verschiedene Projekte kursiert. Also da hängt zum Beispiel Charlie Kirks Organisation mit dran, alle zahlen in einen großen Geldtopf ein, der wird dann für verschiedene politische Zwecke neu allokiert. Das ist in der Systemik vielleicht gar nicht so abwegig, das machen die Amerikaner sehr lange so. Aber die Leute, die dann eben die führenden Köpfe sind, die sagen von sich selber, oh, ich habe nie, also wie Barside, der Großindustrialist, der das vorantreibt, ich habe keine Kinder bekommen, aber ich wirke jetzt so auf eine Neuideologisierung des Landes ein. Ne? Weiß, christlich, nationalkonservativ, das möchte ich und dafür gebe ich mein Geld her. Das ist vielleicht das klassische Prinzip. Interessanterweise sehen wir aber natürlich auch, wie sich sehr viel von der Tech-Bros sich einerseits philosophisch angesprochen fühlen. Da sind wir bei Peter Thiel und der Verlängerung der vielen gelben Mark Andreessen. Deutschlandfunk hat wunderbare Podcasts dazu gemacht, wie sie sich auf Ayn Rand und Libertarismus begründen und wie sie daraus eine Begründung dafür ziehen, dass sie gerne ein Land hätten, eine Demokratie in Anführungszeichen, wo der Demos nicht mehr viel zu melden hat, sondern das ganze Land geführt wird wie eine Firma. Aber dahinter natürlich auch eine unglaubliche Bereicherungsarchitektur steht und eine Deregulierungsarchitektur. Weil wenn man die KI-Richtlinie dieser Regierung nimmt, dann geht alles auf einmal, es sei denn, sie sprechen schlecht über die Regierung und Donald Trump. Und da ist dann natürlich wahnsinnig viel Geld zu verdienen. Und wenn man sich umgekehrt den Aktienmarkt in den USA gerade anschaut, dann sind die Top 10 Unternehmen alle im Technologiegeschäft und verdienen quasi in einem fast hermetisch abgeschlossenen System, unterstützt von der Regierung ein unglaubliches Geld. Und mit dem, was da passiert, auch mit der Halbleiterinfrastruktur, macht dieser Präsident eine Außenpolitik über die Eigenbereicherung. Also Chips in Milliardenhöhe an die Vereinigten Arabischen Emirate zu verkaufen, die nicht dem Staatsinteresse dienen, also die nicht in die Staatskasse fließen, sondern in die persönlichen Taschen von Steve Witkoff und der Trump-Familie. Das ist nicht mehr Staatskapitalismus, das ist dann tatsächlich eigentlich fast nur noch Korruption. Im Englischen nennen wir es Grift.
Also man kann das aufteilen, sagen Sie, in im Grunde drei Bereiche. Es gibt eine ideologische Fraktion, die den ideologischen Umbau vorantreibt. Dann gibt es eine Fraktion, die sich persönlich bereichert, unter anderem der Präsident selbst mit seiner Familie und vielleicht noch andere Leute. Und dann gibt es die Tech-Oligarchen.
Ja.
Wer hat den Anfang gemacht? Also wo wurde der Grundstein gelegt? Wahrscheinlich bei den Ideologen, weil die Tech-Firmen, die standen vor 2-3 Jahren eigentlich noch ganz woanders.
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Ich glaube, viele Dinge verschwimmen da. Also dass es eine lange national-konservative Bewegung gibt, die auch sehr viel auf phänotypische Veränderungen in den USA sitzt, die natürlich gesehen haben, dass demografisch eigentlich die Republikaner seit 88 nach vorne gedreht so hätten keine Wahlen mehr gewinnen können. Und tatsächlich passierte das im Sinne des Popular Vote ja auch nur noch zweimal, 2004 und eben 2024 mit Donald Trump, weil sich das Land veränderte. Also
müssen vielleicht ganz kurz erklären, der Popular Vote heißt, dass er wirklich die Mehrheit an Stimmen relevant hatte. Also
richtig.
Er hat wirklich mehr Stimmen gesammelt.
Richtig, man kann in den USA quasi auf zwei Arten und Weisen Präsident werden. Entweder über die Wahlmännerstimmen, das hat eben mit der föderalen Aufteilung, also den Bundesstaaten zu tun, oder eben mit dem Popular Vote, das muss zusammen fungieren. Mhm. Aber das war dann natürlich quasi ein enormer Zuspruch. Aber diese Idee, und da verstetigen sich diese Bilder, dass das Land überrannt sei von Migranten und die Migranten würden alle zu Demokraten gemacht werden, dass das alles Hirngespinste sind, aber diese Ideologie nährt, das verschwimmt so ein bisschen auch bei manchen, oder verfängt auch bei manchen Tech-Bros. Aber tatsächlich ist diese Idee, dass, also für Donald Trump steht diese Bereicherung seit der ersten Amtszeit im Vordergrund und die Tatsache, dass er die Immunität vom obersten Gerichtshof zugesprochen hat, die quasi das noch bestärkt, dass er das darf, dass er über die Familie sich auch wiederum bereichern kann. Also die Kombination von Macht und Bereicherung, das ist Trump selbst. Ideologie und Geld verschwimmen in der Mitte wie so ein Venn-Diagramm. Und jetzt in dem Panoply verschwimmen quasi Venn-Diagrammsmäßig alle drei Kreise. Aber der ideologische Teil, der funktioniert seit über 40 Jahren, der verfängt halt jetzt neu, weil er mit neuem Geld, neuen Ressourcen, neuen Kapazitäten ausgestattet ist. Und der sorgt dann entsprechend für diese Beschleunigung im Umbau.
Warum muss ich gerade an die Türkei denken? Warum muss ich gerade an Ungarn denken? Und warum muss ich gerade an Russland denken? Weil es gibt irgendwie, also so wie Sie es jetzt gerade aufzeichnen, wie es in den USA läuft. Mhm. Ich glaube auch, dass die Familie Trump ihr Vermögen verdoppelt hat in den letzten Jahren.
So gut wie,
man sagt auf 5 Milliarden geschätzt. Mhm. Warum ist das ein Muster, das man sich abgeschaut hat aus anderen autokratischen Staaten?
Auf jeden Fall. Und weil wir jetzt gerade Ungarn und die Türkei hatten, habe ich mir im Buch auch nochmal angeschaut, was ist denn eigentlich mit deren Volkswirtschaften passiert, als dieser autokratische Umbau stattfand? Und wenn man sich anschaut, Ungarn ist, was die Wertigkeit des BIPs angeht, ganz unten in der EU, in der Türkei eine wahnsinnige Staatsverschuldung, eine exorbitante Inflation. Wollen Sie das in Amerika auch haben? Das habe ich mich immer gefragt. So, was ist hier das eigentliche Ansinnen? Und dann sind wir eben wieder bei der eigentlichen Bereicherungsdynamik, bei der Oligarchie, der Kleptokratie. Wenn man sich anschaut, wie in Ungarn auch über Medieneignerschaft viel Geld verdient wurde für bestimmte Gruppen, wo man dann aber umgekehrt die ganzen Attitüden im Land über die Medien verändern konnte. Diese Anflüge haben wir immer wieder im Übrigen auch in Europa gesehen. Berlusconi, der sich auch über seine Medienunternehmen selbst bereichern wollte und dann an der Spitze des Landes war. Also es wird seit Jahren, und da haben andere Kolleginnen und Kollegen sehr schöne und sehr spannende Bücher drüber geschrieben, diese Vernetzung der rechten Bewegungen, die ideologisch motiviert sind, aber auch das große Geld riechen, das ist ganz klar da. Der Unterschied hier ist, dass die Trump-Regierung versucht hat, alles gleichzeitig zu machen. Also um mal mit dem Oscar-Gewinner von vor einigen Jahren zu sprechen, everything, everywhere, all at once.
Wir sind in einem Schwall von Argumenten und Zusammenhängen jetzt schon in der ersten Stunde gewesen, was passiert in den USA, und sind jetzt beim Thema Wirtschaft. Und da hatten Sie ja gesagt, follow the money, Folge dem Geld ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Die USA haben gigantische Schulden. Haben wir auch, aber verglichen
aber
zu den
USA. Aber nicht 38 Billionen, 38 Trillion amerikanische Dollars, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ach so, habe ich da noch eine Null vergessen? Ich hätte jetzt gesagt 3,8 Billionen Dollar
Schulden. Also es ist über die nächsten 10 Jahre, ne? Das muss man, es ist, das geht ja dann auf wie eine Schere quasi.
Doppelt so viel sind es auf jeden Fall wie noch vor 10 Jahren. Mhm. Und die USA brauchen also Geld. Wir hatten neulich den Ökonomen Hans-Werner Sinn hier in der Sendung und ich zitiere ihn mal, der hat gesagt, die USA suchen überall nach Geld. Mhm. Erklärt das die Expansionspolitik in Venezuela? Erklärt das auch die US-Zölle?
Das ist total spannend, weil daraus wird kein Steueraufkommen. Also was sie normalerweise machen wollen, wenn sie eine wahnsinnige Staatsverschuldung haben, ist das Steueraufkommen hochdrehen. Das macht diese Regierung überhaupt nicht. Sie gehen hin und erleichtern über den One Big Beautiful Bill, gerade für die Großunternehmer und im Übrigen natürlich auch besonders für die Tech- und KI-Unternehmer, die Steuerauflagen. Das ist eigentlich eine republikanische Tradition. Das ist dann Trickle-Down Economics, war dieser schöne Begriff, dass dann die weiter investieren und zwar im besten Fall in industriepolitische Dinge, also ne, Firmen hinbauen, Produktion. Das ist aber natürlich nicht der Fall, wenn sie KI machen, da bauen sie nur noch Rechenzentren. Die sind aber dann, ne, damit schaffen sie keine neuen Jobs. Also was wir tatsächlich jetzt gerade sehen, interessanterweise, ist, dass sich gerade beim Thema Steueraufkommen diese Regierung sich eigentlich den Grundstock kaputt macht. Die illegalen Migranten, die sie gerade deportieren, die sorgen für, und das muss man sich im deutschen Kontext nochmal auf der Zunge zergehen lassen, die arbeiten in ganz großen Mengen und zahlen auch in die Sozialversicherung ein für Leistungen, die sie nie beziehen können. Das heißt, der National Immigration Center sagt, der BIP wird über 2% schrumpfen über die nächsten 10 Jahre, weil diese Menschen nicht mehr in das System einzahlen, ihre Steuern nicht mehr bezahlen. Und tatsächlich sehen wir, wie jetzt gerade in der Mitte der amerikanischen Wirtschaft eine riesen Lücke klafft, wenn man so will. Donald Trump hat vor allen Dingen versprochen, er sei der Präsident der Reindustrialisierung. Aber wir verlieren am Stück gerade große Industriejobs, Amazon, UPS, alle großen Firmen verkleinern sich. Und die Investitionen, auch aus Deutschland, die sind allein im letzten Jahr um 45% zurückgegangen, weil die Unsicherheit so groß ist.
An der Stelle vielleicht mal kurz SWR1-Hörer Matthias aus Breisach, der beschreibt das. Zwischenzeitlich musste Jim Beam sein Hauptwerk schließen, weil der Mittelstand, der vom In- und Export abhängig ist, gerade in den USA richtig abstürzt. Zwischenzeitlich gab es in Kanada und Europa Apps, wo man die Waren in den Supermärkten made in US erkennen konnte und dadurch in den Regalen liegen lassen konnte. Das wurde auch gemacht und das ist nur der Anfang, weil sich Europa und Kanada jetzt mit anderen Staaten zuwenden, um dort zu handeln. Ist das gewollt?
Das ist, glaube ich, eine Intention, die sie sich nicht komplett durchdacht haben. Also als der Liberation Day am 2. April ausgerufen wurde, da dachte hybristisch, und das passiert im Übrigen, wenn man sich nur mit Loyalisten umgibt, da dachten alle diese Loyalisten, Amerika ist so stark und schlägt nicht zu, also ne, die anderen schlagen nicht zurück. Und tatsächlich war ja das Gegenteil der Fall. Also alles, was in die amerikanische Staatskasse gespült worden ist, was die Zolleinnahmen eingeht, hat jetzt gerade das Kiel-Institut nachgewiesen in der letzten Woche nochmal sehr eindringlich, wussten wir vorher schon, wer zahlt das? Amerikanische Konsumenten. Das heißt, wenn Sie gerade Amerikaner fragen, der Konsumentenindex, also wie geht es mir mit der eigenen Wirtschaft, ist so niedrig wie seit 12 Jahren nicht mehr, also in dem Sinne schon fast historisch niedrig. Die Leute, 55% der Leute glauben nicht mehr, dass Trump die Menschen wie sie versteht. Da geht es gerade um Menschen, die in KMUs, in kleinen und mittelständischen Unternehmen arbeiten, ne? Das untere Drittel der Wirtschaft, die fühlen sich komplett unverstanden und das aber sind wiederum die Kernwähler von Donald Trump. Die Landwirtschaft leidet, genau. Die Wirtschaft
dann
leidet.
Ihm doch jetzt die Unterstützung entzogen. Also die müssten ihm doch jetzt eigentlich die Unterstützung entziehen. Mit Blick auf die Midterms müsste das doch eigentlich etwas sein, weil es sagen ja immer alle, it's the economy stupid.
Tun sie auch.
Da müsste doch dann eigentlich das Potenzial sein. Oder spüren es die Leute, was sind ja die Leute auch, die Trump gewählt haben?
Ja, absolut.
Teilen.
Also er war gerade vorgestern in Iowa und hat dort versucht, besonders den großen Landwirten zu erzählen, wie alles, was er tut, ihnen hilft. Und tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Das heißt, wieder dystopisch, der Präsident erzählte was und vor ihm saß ein Publikum, was es ganz anders empfindet, nämlich durch die Eingriffe, zum Beispiel die Unterstützung von Argentinien, die ihre Sojabohnen dann nach China verkauft haben, was amerikanische Landwirte nicht mehr dürfen, geht auch dort eine Schere auf. Das heißt, die Landwirtschaft muss schon wieder subventioniert werden. Also überall war die Eingriffigkeit und Übergriffigkeit der Trump-Regierung so stark, dass die Menschen darben. Und das führt dazu, dass eben viele ganz unglücklich sind. Das heißt nicht im Übrigen, dass sie zu demokratischen Wählern werden. Also Obacht, in einem binären System kann man eben auch mal eine Wahl oder mehrere aussitzen. Aber dass es unten brodelt, ist klar. Und was ich im Buch beschreibe, ist, das ist jetzt eine Zeit, das sind jetzt zwei Zeitschienen, die gegeneinander laufen. Kriegen sie das irgendwie noch korrigiert? Aber tatsächlich scheint das bodenlose Fass in der Wirtschaftsverschiebung sehr groß zu sein. Also ist es, kann der Aktienmarkt diese unterschiedlichen Verschiebungen noch retten oder ausgleichen? Vermutlich nicht. Und wie kriegen Sie dann umgekehrt, gerade was die Einflussnahme auf die Wahl angeht, quasi das noch unterdrückt, was hier schon brodelt, damit trotzdem am Schluss der Machterhalt, und das ist ein nicht einfaches Wort im deutschen Kontext, dass am Schluss der Machterhalt stimmt. Also überall gerät das Land ins Wanken. Ja. Und tatsächlich hat Donald Trump vorher gesagt, das Land muss schmerzen. Und jetzt schmerzt das Land.
Super spannend, schreibt Lothar Marling aus Eichwald zu unserer Sendung mit Catherine Klüver-Ashbrook zur US-Politik von der Trump-Regierung ein Jahr nach seiner Wahl. Aber viel zu schnell geredet. Leider hilft da das Nochmalhören in der App nicht. Wir geben uns Mühe, ein bisschen langsamer zu sprechen, aber es ist einfach so viel Inhalt. Kleiner Tipp, man kann das ja auch auf 0,75-facher Geschwindigkeit hören.
Wenn man einen Podcast hört, ist es ein totales Geschenk.
Ja, aber naja, das soll nicht unser Tipp sein. Wir geben uns Mühe. Danke für den Hinweis an dieser Stelle. So. Also, wir müssen aber noch mal ganz kurz, Frau Klüver-Ashbrook, über das One Big Beautiful Bill, über diesen Act sprechen, OBBBA, ein bisschen sperrig auch und irgendwie auch eine Nomenklatur, die auch nur ein Donald Trump irgendwie einführen kann. Da geht es ja im Grunde in diesem zentralen US-Gesetz um massive Steuersenkungen mit weitreichenden Kürzungen bei Sozialprogrammen verbunden.
Genau.
Was bedeutet das für welche gesellschaftliche Schicht? Vielleicht ganz kurz zusammengefasst. Also die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer armer?
Ja, das ist doch vielleicht die schöne Zusammenfassung. Sie haben es strategisch aber auch so angelegt, dass die eigentlichen schwierigen Auswirkungen für die unterste Schicht erst wann kommt? Nach der Zwischenwahl. Also tatsächlich sind bestimmte Dinge jetzt schon durchgesickert im parteipolitischen Kampf. Gerade als es um den Shutdown ging vor ungefähr 6 Wochen und jetzt steuern wir im Übrigen wieder in einen Shutdown hinein. Als es um die Finanzierung der gesetzlich getragenen Krankenversicherung ging. Und tatsächlich auch wenn sich das dann schlussendlich so gewendet hat, dass da weggekürzt wurde, die Menschen merken das alles schon vorher. Denn jetzt kommen ja Dinge Veränderungen mit Ansage. Das heißt, für viele Amerikaner ist in dieser Phase, wo sie sich anmelden für eine gesetzlich unterstützte oder mit Steuerentlastungen getragene Krankenversicherung, dass sie zum Teil 3-mal so teuer geworden ist wie vorher. Und das ist natürlich für alles, was gerade diesen mittleren Sektor der amerikanischen Wirtschaft ausmacht, unglaublich beschädigend. So kann keiner planen. Mhm. Und das in einer Zeit, in der die Inflation beständig hoch bleibt, über 2%. Und ein Donald Trump ankündigt, gerade heute, wenn wir hier sitzen, er hat einen neuen Notenbankchef gefunden und auf den möchte er dann, wenn der im Amt ist, Druck ausüben, dann die Schuldenraten, also die Zinsraten runterzusetzen. Das, was er gerade nicht hinbekommt, weil jemand
wie Jerome Powell
sich dagegen stellt und aber natürlich dann verklagt worden ist und sich dann an eine amerikanische Bevölkerung wenden muss. Also man müsste mal überlegen im deutschen Kontext, wie das hier aussähe, wenn der Chef der Bundesbank strafverfolgt wird und sich dann umgekehrt an die deutsche Bevölkerung wenden muss, um seinen eigenen Fall zu erzählen. Also es sind absurde Realitäten, mit denen wir gerade arbeiten.
Das finde ich aber ganz spannend, weil gibt es Kräfte, die in Deutschland, also ist das ein Szenario, das auf uns übertragbar wäre in Deutschland, / Europa, gibt es Kräfte in Deutschland, die in naher oder mittlerer oder fernerer Zukunft ähnlich agieren könnten, wie das gerade in den USA passiert?
Das ist nicht 1:1 übertragbar. Was aber sehr wohl übertragbar ist, ist die schleichende Art und Weise, wie diese Entkernung und diese Verschiebungen vorbereitet sind. Und deswegen plädiere ich im Buch so stark dafür, dass wir genau hinschauen auf so eine gute diagnostische Art, was in den USA passiert. Da ging es eben los mit diesem Normenverfall. Die Zeit hat im November, glaube ich, getitelt, haben wir keinen Anstand mehr. Also, dass wir schon anfangen, auch im Sozialen, im Gesellschaftlichen, die Stärke unseres sozialen Kitts zu verlieren. Nicht umsonst gehen rechtspopulistische Parteien in die Sportvereine, die verschiedenen Organisationen, die wir haben, die Turnvereine, überall da, wo Gemeinsamkeit stattfindet und fangen dort an, mit ihren Ideen zu infiltrieren. Und ich glaube, und in den Schulen genauso. Da nimmt diese Idee der Denunziationskultur stetig zu. Wir haben eine wunderbare Serie von Recherchen gesehen bei Stern, RTL, der Krautreporter, wie tatsächlich auf den Inhalt der politischen Bildung in unseren Schulen Angriff genommen wird. Die Bundeszentrale für politische Bildung wird immer wieder angegangen. Und tatsächlich sind solche Dinge wie unser Sozial- und Politikkunde, Unterricht, Geschichte, Gemeinschaftskunde, wie sie es auch in den unterschiedlichen Bundesländern nennen. Als ich in der Schule war, gut, ich hatte Geschichte, Leistung, aber da war im Schnitt, hatten sie 10 Wochenstunden in diesen Bereichen. Jetzt sind es im Schnitt in der Bundesrepublik nur noch 2 Stunden, Wochenstunden. Also die Dinge, die dann anfangen zu erodieren und sich zu verschieben, die sich in einer Wertigkeit verschieben, dass dann rechtspopulistische Kräfte diese Dinge benutzen können, um strategische Politik zu machen, um Normen, Gesetze und Schutzmechanismen aufzuweichen. Das geschieht in jedem Fall hier.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist es nicht gut, wenn wir jetzt in die USA schauen, mit dem Finger dahin zeigen und sagen, guck mal, was bei denen passiert, ist ja schrecklich, sondern wir sollten genauer schauen, was bei uns passiert, denn auch hier passieren schon Dinge, die in eine ähnliche Richtung gehen.
Das war genau mein Ansinnen. Also wir haben es gerade in der letzten Legislatur geschafft, das Bundesverfassungsgericht legislativ abzusichern, denn vieles machen wir in unserer Demokratie eben auch. Also man muss dazu sagen, dass das Grundgesetz sehr viel sicherer ist strukturell als zum Beispiel die amerikanische Verfassung. Wir haben Artikel 20 Absatz 4, das ist die Widerstandsverpflichtungsklausel. Ja, wir sind zum Widerstand verpflichtet, wenn unsere Rechtsgrundlage angegriffen wird. Das haben die Amerikaner nicht in ihrer Verfassung drin. Also wir haben stark nachgebessert. Ja. Und dennoch, unsere Landesverfassungsgerichte sind angreifbar. Dort sind in 3 von ihnen AfD-Richter auf unterschiedliche Art und Weise reingekommen als Stellvertreter, haben sich eingeklagt, nutzen die Kapazitäten des Rechtsstaates auch gerade mit den vielen Klagen, der Anfragen im Bundestag. Also viele Dinge sind da schon im Laufen und die müssen wir mit einer neuen Klarheit sehen, denn es sind immer die Anfänge. Das passiert nicht über Nacht. Ich zeichne genau nach, wie das 30 Jahre gedauert hat in Summe, aber die Beschleunigung ist nur möglich, wenn sie erst den Nährboden geschaffen haben.
Ich komme nochmal zurück auf die Midterms, die jetzt im November anstehen. Das ist schon ein wichtiger Punkt, glaube ich, jetzt nochmal eine Zäsur, auf die man sich auch vorbereiten muss, wahrscheinlich drüber nachzudenken. Wo stehen denn die Zustimmungswerte für den Präsidenten, für Donald Trump, heute ein Jahr nach Beginn seiner zweiten Amtszeit?
Sie sind absolut im Keller. Sie sind im doppelstelligen Minusbereich für Donald Trump selbst. Aber viel interessanter wäre vielleicht im Blick auf die Midterms zu gucken, wie verhalten sich gerade die unabhängigen Wähler, also die nicht bei der Anforderung ihres Wahlzettels eine Parteizugehörigkeit abgegeben haben. Und da haben wir gerade wieder 2 sehr interessante Umfragen gesehen, Economist und YouGov und CNN. Innerhalb eines Monats, Dezember auf Januar, mit Feiertagen zwischendrin, wo man vielleicht mal weggucken könnte, 20%, fast 20% weniger Zustimmung bei der Einwanderungspolitik, beziehungsweise eben bei der Deportations- und Migrationsbeschränkungspolitik bei den unabhängigen Wählern. Und tatsächlich geht es ja bei jeder Wahl, im Übrigen auch bei einer Kongresswahl, da noch viel nötiger, weil es so lokal zugeschnitten ist, darum, die Wähler zu gewinnen, die sich gegebenenfalls auch in der Mitte befinden. Und das sind ja ganz, ganz kleine Gruppen zum Teil. Daher auch das viele Geschachere jetzt um den Zuschnitt der Wahldistrikte. Auch das angeregt von der Trump-Regierung, um zu versuchen, noch irgendwas rauszuholen, vielleicht auf semi-legalem Weg.
Das war dann schon so ein Versuch, den Ausgang der Wahlen zu beeinflussen, Gerrymandering.
Richtig, weil sich die Mitte...
Machen aber alle, muss man auch dazu sagen. Haben die Demokraten auch schon
gemacht. Naja, traditionell wird das immer gemacht. Aber der Punkt ist, es wird in Nicht-Wahljahren gemacht. Das ist von der Verfassung vorgegeben. Und auf der Basis der Volkszählung, des Census. Und deswegen hat in Kalifornien, wo jetzt ja eben auch die Wahlbezirke neu beschnitten sind, die haben das aber zur Wahl gestellt, ganz demokratisch im letzten Wahlzyklus. Und sie haben es auf eine gewisse Zeit beschränkt. Das wäre vielleicht noch ein demokratischer, Klein-D-Art und Weise, damit umzugehen. Die Republikaner fallen mit der Tür ins Haus. Funktioniert übrigens nicht überall. Der republikanisch kontrollierte Bundesstaat Indiana hat sich gleich mal dagegen gestellt, wollte das selber nicht, findet es antidemokratisch. Also da, auch da sehen wir Dinge. Aber tatsächlich auf einer ganz normalen Art und Weise sind diese Midterms für die Republikaner fast nicht mehr zu gewinnen, jedenfalls zahlenmäßig. Und deswegen verschärfen sich, während wir hier sprechen, werden gerade in Fulton County, Georgia, unweit von Atlanta, wo ich lange gewohnt habe, die Wahlzettel der Wahl 2020 abgeholt. Und die werden begleitet dort nicht von irgendwem, sondern von der Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard. Warum das so ist und was sie da wollen und was sie mit diesen Wahlzetteln wollen, Das ist alles schon ein Hinweis dafür und darauf, dass es bei der Midterm-Wahl nicht mit normalen Dingen zu tun hat.
Sie berichten ja auch darüber, dass Daten auch im großen Stil jetzt auch, eben Wählerdaten auch im großen Stil jetzt auch in Datenbanken fließen, auch in Zusammenarbeit mit den großen Tech-Firmen. Was steckt dahinter? Oder was könnte dahinter stecken?
Ganz, ganz ähnliche Ansichten und Absichten. Also aus, beschreibt das immer so, wir haben uns sehr konzentriert auf Elon Musk und das Gehabe mit der Kettensäge und Doge, das Aufbrechen der bürokratischen Systeme, dann schlussendlich gesteuert von dem berühmten Russell Vought, von dem wir heute schon gesprochen haben. Aber tatsächlich passierte da noch mehr. Es wurde tatsächlich Überwachungssoftware eingeführt, erst bei den Beamten, die den gesamten Apparat verwalten sollen. Also die wurden am Schreibtisch beim Tippen überwacht, Keystroke-Überwachung.
Reden wir da von Palantir?
Das ist vor Palantir, aber das kommt alles zusammen. Mhm. Palantir, Pegasus, also auch israelische Überwachungssoftware, die überall eingeführt wird, die ein sogenanntes Harvesting durchführt, aller sensiblen Daten. Auch Doge macht mit, das, was von Rumpf-Doge noch da ist. In der letzten Woche allein die Meldung, dass zwei Beamte, sind ja keine Beamten, aber Angestellte von Doge, gerade sensible Wählerdaten nach außen gegeben hätten, einer Firma, die eben gerade sich mit Wahlmanipulation beschäftigt. Also die Tatsache, dass sie jetzt aber die Möglichkeit haben, große Verträge, 285 Millionen Dollar Verträge mit der Exekutive hat Palantir sich unter den Nagel gerissen. Sozialversicherungsdaten, medizinische Daten, Studentendarlehensdaten, alles, was an sensiblen Daten im Staat lagert, zusammenzuziehen und das dann gegebenenfalls auf unterschiedliche Art und Weise zu benutzen, um eine Wahl anzuregen, zu beschränken, auf jeden Fall auf den einzelnen Wähler einzuwirken. Mhm. Das ist hier die Planung.
Das klingt alles sehr beängstigend und nach George Orwells 1984. Ich frage mich, wo sind die Gegengewichte? Wo sind die Obamas? Wo sind die Hillarys? Wo sind die Kamalas bei den Demokraten? Wo sind die moderaten Kräfte? Wo ist auch das amerikanische Volk, sage ich mal? Wo ist da der Widerstand? Also das heißt Widerstand oder, sage ich mal, zumindest mal ein Protest dagegen. Kann man das irgendwo sehen? Wie jetzt in Minnesota auf den Straßen?
Ja, also der Protest ist sehr stark da. Ich sagte gerade, als wir hier reinkamen, heute Morgen, als ich amerikanisches Radio gehört habe, die allererste Meldung war von einer großen Trainingsinitiative in Minnesota und überall im ganzen Land, um Verfassungsschützer auszubilden. Also jetzt nicht im Sinne von Verfassungsgerichten, sondern Menschen, die genau auf diese Prozesse einwirken, die sich vor Gebäude stellen, die protestieren. In Minnesota war am letzten Wochenende diese wahnsinnige Demonstration. Das war ein Wirtschaftsstreik. Alle Läden waren zu, bei Minusgraden, wo sich die Leute eigentlich versorgen müssen. Und da hat sich der Widerstand so organisiert, dass sie besonders Alte, Kranke, Kinder und so weiter und so fort auch im Hintergrund mit dem Nötigsten versorgen, damit Leute auf der Straße stehen können. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Und das finden sie im Übrigen im ganzen Land. In Maine, da wo ICE auch gerade sehr stark grassiert, haben die Priester, der oberste Priester gesagt, die alle Clergymen, also alle Pastoren, Priester sollten to get their affairs in order, sollten also ihre Testamente schreiben, denn es gilt jetzt dafür, auf die Straße zu gehen. Aber die Großfiguren der Demokraten rufen sehr wohl zu Widerstand auf. Viel wichtiger ist aber tatsächlich für die Strukturveränderung und das Einhaltgebieten dieser Regierung, was sich in der Republikanischen Partei tut. Denn sie haben die Mehrheiten, sie können über Dinge, die sie noch über den normalen Prozess einfordern können, Druck aufbauen. Die Demokraten machen Oppositionspolitik, aber in einem binär funktionierenden System werden sie in vielerlei Hinsicht kaum wahrgenommen. Denn das, was sie einfordern, dem muss eine Regierung auch nach dem Rechtsstaat nachgeben. Und das tut diese Regierung nicht.
Protest
mehr.
Kommt auch aus dem Kulturbereich, spätestens seit dem Tod von Alex Pretty. Der Protestsong von Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis. Und Catherine Kluwer-Ashbrook hat sehr aufmerksam zugehört, vor allem dem Text. Und ich habe sie gerade sagen hören, sehr philosophisch. Und auch George Orwell zitieren, wir haben es gerade gesagt. Ursula aus Freiburg schreibt uns, guten Morgen zusammen, apropos Widerstand in den USA. Sie hat auch heute Morgen den Song gehört, in dem die jüngsten Vorkommnisse thematisiert kritisiert, entlarvt und verurteilt werden. Was meint euer heutiger Studiogast zu der Aktion von The Boss?
Also ich finde es super, der Boss reiht sich ein in eine lange Tradition der Protest-Songs. Im Übrigen gibt es auch gerade eine Widerstandsbewegung, die hauptsächlich singt. Das haben wir auch am Flughafen von Minneapolis gesehen. Aber der singende Protest geht zurück auf die 60er Jahre. Ich bin aufgewachsen mit Eltern, die sich der Bürgerrechtsbewegung sehr nah gesehen haben und die mir das auch immer vorgesungen haben. Martin Luther King Day war am 19. Januar. We Shall Overcome ist eine Hymne, die sehr oft gerade wieder gesungen wird. Es reiht sich ein in eine große Kulturszene, wenn man so möchte, des Widerstands in den USA. Aber die Tatsache, dass es immer wieder nötig war, zeigt ja auch, dass wir ein Land haben, was immer weiter an sich arbeiten muss und was jetzt wieder an einen Punkt kommt, der entscheidend sein könnte für die amerikanische Geschichte. Und das unterstützt die Seelen und die Absichten der Menschen.
Ja, da müssen wir auch wieder an uns denken, hier in Deutschland, hier in Europa, dass auch wir das immer tun und ein Auge darauf haben. Moritz aus Schweigheim würde gerne wissen, in dem Zusammenhang mit den Protesten, Demonstrationen, die in den USA gerade stattfinden, wie wirkungsvoll die tatsächlich sind. Also besteht hier mit der aktuellen Intensität eine realistische Aussicht auf einen Erfolg, was auch immer ein Erfolg dann sein soll, ne?
Ich glaube, der Erfolg ist tatsächlich einzuwirken und das sehen wir, dass es doch erfolgreich ist auf Republikaner. Und ich möchte darauf hinweisen, dass der republikanische Kandidat für die Gouverneurswahl in Minnesota, die im November entschieden werden soll, der ist zurückgetreten. Der hat gesagt, ich breche mit meiner eigenen Partei. Ich kann, da sind wir bei Orwell, dieser Idee nicht glauben, dass man seinen eigenen Ohren und Augen nicht trauen soll. Das steht in 1984 drin. Die Partei sagte, man solle seinen eigenen Ohren und Augen nicht trauen. Es war ihr folgenschwerster und letzter Befehl. Also Chris Mandel hat gesagt, ich kann dem nicht glauben, ich muss mit meiner Partei hier brechen. Ich ziehe meine Kandidatur zurück. Und die Bewegungen, die wir eben auch im Senat und Kongress sehen, da sehen wir zum Teil, dass sie nicht mit der Politik an sich brechen. Also sie wollen sehr wohl eine Deportationspolitik aufrechterhalten. Aber sie sagen, okay, wir müssen jetzt quasi, um die Legitimität des Systems zu erhalten, den Todesfällen Alex Pretty und Renee Good nachgehen. Wir müssen das ahnden. Wir müssen die Verantwortlichen vor Kongress- und Senatsanhörungen ziehen. Das ist schon mehr, als wir von den Republikanern über das letzte Jahr gehört haben. Also es kommt etwas in Bewegung. Wenn die Republikaner ihr Rückgrat wieder entdecken, weil sie die Einschüchterung, und es sind politische und physische Einschüchterungen, die diese Menschen aushalten müssen. Marjorie Taylor Greene, große Unterstützerin des Präsidenten, ist rausgegangen aus dem Kongress, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Das ist schon was und das bewirkt tatsächlich die Präsenz auf der Straße, die Demonstrationen, die im Übrigen überall jetzt im Land stattfinden.
Am 4. Juli 2026, da feiert die USA ihren 250. Geburtstag, kann man so sagen. Die Verfassung wird 250 Jahre alt.
Die Unabhängigkeitserklärung, die Verfassung kam etwas später.
Kam ein bisschen später. Ja. Im Grunde genommen, die Demokratie wird damit irgendwie auch 250 Jahre alt. Ja. Life, Liberty, Pursuit of Happiness, ja. Also das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Das prägt ja unser Verständnis bis heute. Aber in den USA, da läuft so eine Art Kulturkampf gerade, nämlich auch gerade in den Museen und auch was die Geschichtsschreibung für dieses Jubiläum angeht. Was passiert da gerade?
Das gehört natürlich zu der Logik dieser Regierung. Sie haben ja diese weiß-national-konservativen Grundansichten. Nicht alle, ich glaube auch gar nicht, dass Donald Trump die so sehr hat, aber eben die Ideologen, die ihm das zusammenbauen haben. Und es gehört dazu, dass man die amerikanische Geschichte umdichtet, denn nur wenn man sie weiß einfärbt, können sie eine Begründung dafür haben, für das, was sie nach vorne gerne wollen. Also es wird gerade wirklich tätlich negiert, dass zum Beispiel, selbst wenn es gefordert wurde, dass all men are created equal, damals es natürlich nur um weiße Männer ging, dass die Verfassungsväter alle oder fast alle Sklavenhalter waren. In der letzten Woche haben wir gesehen, wie in Philadelphia der National Park Service gerade die Gedenktafeln an besonders die versklavten Amerikaner, die quasi für ihre Freiheit gekämpft haben im Bürgerkrieg. Darum ging es ja. Wie soll Amerika sich definieren? Mit freien Menschen und unfreien Menschen oder mit allen freien Menschen? Also, dass diese Arbeit an der amerikanischen Demokratie negiert werden soll, indem gerade die Geschichte der afroamerikanischen Bürger in den USA negiert werden soll, das sehen wir in dem Museen. Und das sehen wir eben diese Woche wieder auf den Straßen von Philadelphia. Was haben dort die Menschen gemacht? Sind sofort hingegangen und haben es wieder aufgeschrieben. Mit selbstgeklebten Zetteln, Kerzen, Blumen hingestellt, um zu sagen, das sind wir nicht. Und die Gefahr kündigt sich an, wenn J.D. Vance, ein Vizepräsident, sich hinstellt und letztes Jahr zu diesem Jubiläum sagt, man sei nur Amerikaner, wenn man seine Wurzeln in den Bürgerkrieg zurückverfolgen könnte. Das stimmt nicht. Das steht auch so nicht in der Verfassung. Amerikaner wird man, anders als hier, wo das Blutsrecht zählt, wenn man so will, ganz wenn man sich bekennt zu den Prioritäten dieser Verfassung und zu dem, was eine solche Verfassung leisten kann. E pluribus unum. Aus vielen eins.
Interessant, und das in einem Land, das eigentlich vollständig aus Einwanderung überhaupt
absolut
erst entstehen
das
konnte,
ist genau
in dem
der
die
Punkt.
Native Americans heute eigentlich nur noch eine ganz kleine Randerscheinung sind, nämlich die eigentlichen Ureinwohner des nordamerikanischen Kontinents. Wir könnten noch sehr, sehr lange weitersprechen, aber die Zeit ist jetzt vorbei und da es immer sehr erkenntnisreich ist, mit Ihnen zu sprechen, sage ich einfach bis zum nächsten Mal und vielen Dank, Catherine Klüver-Eschbuck. Sie haben ein sehr umfassendes Buch geschrieben. Es heißt Der amerikanische Weckruf und ich empfehle eigentlich keine Bücher, aber dieses sollte man lesen. Es ist wichtig für uns auch hier in Deutschland. Danke für Ihren Besuch.
Dankeschön.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.